Da einsteigen wir noch, da machen wir eine freundliche 30 Sekunden. Meine Frau macht das normalerweise, deswegen war ich drauf gespannt, ob das kommt oder nicht. Die freundliche 30 Sekunden sind, red ich mal zu deinem Nachbar oder Hintermann oder Hinterfrau. Wenn du nicht magst, dann brauchst du dich auch nicht rumdrehen. Aber vielleicht eine Möglichkeit, am Morgen zu sagen, schön, dass du da bist. Und Gott hat eine tolle Botschaft für dich heute Morgen. Schön, wie du lächelst. Ich habe schon lange nicht mehr so lächeln sehen wie dich heute Morgen. Was auch immer eure freundliche 30 Sekunden sind, dürft man einfach geschwind aktiv werden. Und es unterbricht den Geist Gottes auch nicht, sondern... Oh yeah. So, das ist so gut. Wir sind wegen Jesus hier, ja? Und gleichzeitig lieben wir Gemeinschaft miteinander, oder? Und trotzdem habe ich gesagt, wenn heute niemand da sitzen würde, ich würde trotzdem reinfahren und die Predigt halten, weil egal wie du dich vorbereitest, ob vielleicht auf einen Hauskreis, auf eine Kleingruppe, irgendwo auf einen Bibelarbeitskreis, keine Ahnung, es ist zuallererst mal für dich. Du profitierst am allermeisten davon, wenn das Wort Gottes dich beschäftigt. Und wenn es dann in eine Predigt ausfließen darf oder in einen Impuls bei einem Männertreff oder wo auch immer, dann ist toll, dass andere mit teilhaben können. Und deswegen freue ich mich richtig auf das, was Gott heute vorbereitet hat. Und ich weiß echt nicht, Bernd, ich habe dir nichts geschickt von dem Thema. Ich war heute Morgen schon im Brian Dirksen unterwegs, seine Lieder, und dann singst du heute Morgen eins davon. Also ich bin echt geflasht auf eine gute Art, wie Gott uns führt durch seinen Geist. Und da sind wir mittendrin. Ja, ich möchte gerne mit euch in eine Geschichte reingehen, wo ich letztes Mal schon begonnen habe. Es geht nicht um Blumen oder Flowers, das kommt gleich, um was es geht. Es geht um einen Mann in der Bibel, dessen Aufstieg im Volk Israel so raketenmäßig war, dass wir heute sagen würden, boah, der hat eine Karriere hingelegt, die sucht seinesgleichen. Und manchmal schreibt man so Bücher über Menschen, die eine Mega-Karriere haben. Und die Bibel schreibt genau da davon. Und der Buchtitel, jetzt durfte mich hinterher wieder aktiv schalten, Bernhard. Wenn ich ein Buch über den Mann schreiben würde, die letztes Mal bei mir da waren, die wissen den Titel. Ich würde es benennen, vom Hirtenjungen zum König von Israel. Ein Aufstieg von einem Feld, die Schafe hüten, auf dem Thron ein Volk zu regieren. Das ist schon der Hammer, oder? Aber wir sehen manchmal nur diesen Thron, wo dann David sitzt, und manchmal blendet man wie bei so Prominente, wo man sieht, was die auf der Bühne alles können. Und man sieht die letzten 3% ihres Lebens, aber nicht die 97% der Vorbereitung im Vorfeld. Und dann begeistern wir uns für diese 5%, die wir sehen und denken, das will ich auch, so will ich auch werden. Und wir sehen aber nicht die langen Jahre der Vorbereitung beim Menschen. Und bevor dieser David auf den Thron stieg, hatte er mega Herausforderungen. Unzählig viele. Paulus würde auch schreiben, was ich alles durchlebt habe. Schiffbruch, Totschlag, Schlangenbisse, drum und dran, gesteinigt. Der hatte auch alles erlebt, Paulus. Und ich glaube, David, sein Leben war nicht anders, wenn er mal reingeht in die Geschichte von ihm. Und eine riesige Herausforderung war, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, das war, wo er gesalbt wurde zum König, bis er den Thron bestieg. Da lagen 10 bis 13 Jahre dazwischen. Und vielleicht ist das die Ermutigung heute Morgen schon für dich, wenn du im Herzen mal ein Wort von Gott empfangen hast, wo du spürst, das hat er zu mir geredet. Da ist eine Berufung dahinter oder eine Identität oder eine Ermutigung. Und du siehst es gerade noch nicht. Abraham hat 40 Jahre warten müssen, hat noch ein bisschen zwischengeholfen. Es war eine ganz so gute Idee, bis das Volk zustande kam, bis Isaak geboren war. David 10 bis 13 Jahre. Und es war eine Geschichte voller Ablehnung. Die Geschichte von David war eine Geschichte von Zurückweisung. Und vielleicht finden wir uns da wieder. Ich zumindest tue das, deswegen liebe ich das auch. Und die Predigtreihe heißt auch Camp David, deswegen habe ich wieder mein Poloshirt an, dass es euch visuell auch besser einprägen könnt. Wir sind mittendrin im Trainingscamp von David. Schon überlegt, ich biete es mal als Resilienztraining an. Wie kann ich mich im Herrn stärken, um mit Herausforderungen und Krisen gut umzugehen? Und die erste Krise war eine Vaterwunde von David. Vielleicht erinnert ihr euch dran, der Prophet Samuel kam zum Isai, von Gott geschickt. Du Isai, unter deine Söhne, da ist der künftige König von Israel. Und der Isai ließ herantreten, einen nach dem anderen, und Samuel ging vorbei. Und Samuel hatte kein inneres Ja. Sagt, also entweder hast du mir einen verschwiegen oder ich habe Gott falsch gehört. Aber Samuel war sich sicher, das Reden des Herrn war da. Und dann fällt dem Isai ein, oh ja, da draußen auf dem Feld, da ist noch einer. Der hätte nicht gedacht, dass mein Jüngster da vielleicht auch so in Frage käme. Und dann ließ er den David holen und Samuel goss das Salböl über dem David aus und krönte ihn zum König, den vergessenen Hirtenjungen. Deswegen auch hier der Titel von dem Buch oder von dem Film. Und die Geschichte ging ja weiter. Ihr kennt sie wahrscheinlich, wenn ihr die Geschichten von David kennt, von Saul verfolgt, dem künftigen König, wollte der alte König lieber nicht so an der Seite haben, mit Speere verschmissen, abgelehnt. Es war eine Achterbahn beim David. Und die größte Herausforderung, da gehen wir heute nochmal ein bisschen tiefer rein, das war dann die Geschichte, als er zurückkam mit seinen Männern, die ihm an der Seite waren, wo er unterwegs war, hat sich Verbündete gesucht. Und sie waren auf Raubzug unterwegs und kamen zurück in eine Stadt namens Ziklag. Eine Folie, danke. Und wir lesen nochmal gemeinsam diesen Text und diese Dramaturgie, die dieser David hier durchlebt hat. Als nun David mit seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter eingefallen in Südland und in Ziklag und hatten Ziklag eingenommen und mit Feuer verbrannt und hatten die Frauen und alles, was in der Stadt war, klein und groß gefangen genommen. Sie hatten aber niemand getötet, sondern sie weggeführt und waren ihres Weges gezogen. Als nun David mit seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Frauen, Söhne und Töchter gefangen waren, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids waren gefangen genommen worden. Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte, denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. Und wisst ihr, ich spreche die Predigt sonntagmorgens immer noch mal für mich durch, auch nach 20 Jahren Predigt. Und wo ich es heute Morgen von mich noch mal durchgesprochen habe und an die Stelle kam und sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Ich saß da und habe irgendwie wie den Schmerz gespürt und habe gedacht, wenn du mal weinst und nicht mehr weinen kannst, weil keine Tränen mehr in dir sind, dann bist du an einem entscheidenden Punkt, wo Bitterkeit und alles in dein Leben kommen kann. Und an diesem Punkt war das ganze Volk mit dem David zusammen. Und ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre in der Situation, aber wahrscheinlich hätte ich nicht nur geweint, bis ich nicht mehr weinen kann, sondern die Bitterkeit, die in das Volk kam, hätte wahrscheinlich auch mein Herz ergriffen. Und wenn wir das lesen, dass dann David in große Bedrängnis kam, weil das Volk ihn steinigen wollte, dann war das wahrscheinlich der kritischste Moment in dem Leben von David. Selber völlig im Eimer, selber seelisch, irgendwo seine Frau verloren, Kinder verloren, nicht wissen was. Und dann kommen deine engsten Freunde und du siehst sie schon mit Steinen auf dich zukommen. Und du weißt genau, was die jetzt vorhaben. Du weißt genau, dass diese Wut, diese Enttäuschung, und er war der Anführer aller, dass die jetzt ihn selbst zum Ziel hat. Und dann passiert was im David, das für uns so entscheidend ist. Die Reaktion von David war jetzt so entscheidend, denn alles, was jetzt passiert, würde nicht nur über sein Schicksal entscheiden, über das, was mit ihm passiert, ob er jetzt nochmal König wird oder nicht, ob er lebendig hier rauskommt oder nicht. Das Schicksal eines ganzen Volkes hing an David und an dessen, was er genau jetzt tun würde. Und ich bin so fasziniert, dass uns David hier begegnet mit einer Reaktion, die mich ermutigt, darüber Predigtreihe zu machen. Und David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. An dem kritischen Punkt, wo alles zu kippen droht, wo das Leben zu Ende scheint, ich hätte es verstanden, wenn da stehen würde und David gab sein Königtum auf, das Künftige. Also ich hätte es verstanden, wenn hier stehen würde und David erinnerte sich nicht mehr an seine Berufung, als er zum König gesalbt wurde, wisst ihr? Er hätte wahrscheinlich der Bettel hingeschmissen, auf Schwäbisch gesagt. Und ich weiß nicht, wo es schon Situationen in deinem Leben gab, wo du am liebsten vielleicht alles hingeworfen hättest. Vielleicht hast du einmal alles hingeschmissen. Alles verständlich. Und heute Morgen ermutigt uns David zu einer anderen Lösung. Uns dem Herrn, unserem Gott zu stärken. Aber wie konnte David in so einem Moment sich dazu entscheiden, ich stärke mich jetzt im Herrn und gebe nicht alles auf? Ich glaube, und habe das letztes Mal auch erzählt, ich glaube, dass er als 14-Junge ständig die Geschichten Israels gehört hat, dass er ständig drin war im Wort Gottes, dass er ein Leben trainiert hat, sich im Herrn zu stärken. Ich weiß nicht, wie es als Hirtenjunge war, wenn da ein Bär kommt, man könnte es mal nachlesen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn ein Goliath vor einem steht. Ich glaube, dass David beständig sich in Gott gestärkt hat. Und dass in dem Augenblick, wo es kritisch wurde, er dieses Fundament, er diese innere Ressource aufrufen könnte, sagen, hey, ich weiß, dass Gott auch jetzt da ist. Ich weiß, dass Gott auch jetzt mir zur Verfügung steht. Ich weiß, dass da draußen Männer sind, die mich umbringen wollen. Aber ich weiß, dass Gott jetzt da ist in dem Augenblick, weil er schon so viele Mal war in meinem Leben. Und das ist die Ermutigung an uns, uns im Herrn zu stärken. Das tun wir nicht erst, wenn Katz kurz davor ist, runter zu fliegen. Nicht erst in der Situation, wo was schwierig wird, sondern uns im Herrn zu stärken, ist die Einladung, das täglich in unserer Zeit mit Gott zu tun. Und das Ganze hat ein Ziel, nämlich Reife. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Das Ziel von Gott ist niemals, uns in Herausforderungen irgendwie zu scheitern zu lassen. Sein Ziel ist nie, dass er denkt, jetzt guck mal, was der Peter bringt und wenn es auf Nass fliegt, ja. Sein Ziel ist, ich sehe es ja gerade bei meinem Enkelsohn, unser Ziel ist, dass der Kerl irgendwann läuft. Und natürlich fällt er mal hin, aber ich würde nie von der Hand lassen, weil ich denke, jetzt gucken wir mal, ob er hinfliegt. Mein Ziel ist immer, schauen wir mal, wann er den ersten Schritt schafft, oder? Es ist Reife, die Gott mit uns zum Ziel hat, damit wir uns an der richtigen Stelle richtig entscheiden können. Manchmal hängt eine Familie damit zusammen, wie ich mich entscheide. Manchmal hängt eine Gemeinde damit zusammen, wie ich mich entscheide, wie auch immer. Aber Gottes Ziel mit uns in unserem Leben ist Reife, um die richtigen Entscheidungen an der richtigen Stelle zu treffen. Und da war der große Unterschied zum Saul. Wisst ihr das? Das Herz vom Saul war nicht auf das Königtum vorbereitet. Er war schön von Gestalt und groß, aber irgendwie hat er sich auch ein bisschen minderwertig gefühlt in seiner Familie. Da war er so hin und her gerissen, der Bub. Und dann ist er quasi innerhalb von Wochen zum König geworden. Also dem sein Aufstieg war noch schneller wie dem von David. Aber in der Geschwindigkeit liegt manchmal auch die Gefahr. Ja, also weiß nicht, Voice of Germany, Deutschland sucht den Superstar. Die ganze Geschichte, Millionär zu werden, können wir mal Statistiken anschauen, was aus Millionären wurde, die vorher mit Geld nicht umgehen konnten, der glaubt nicht, dass sie nachher mit mehr Geld besser umgehen konnten. Dieser schnelle Aufstieg, ein unvorbereitetes Herz, führt aber ganz schnell und ganz häufig dann zu irgendeinem Zerbruch, weil unreife Menschen einholt. Und im David sein Königtum blieb trotz seiner Fehler bestehen, weil sein Herz immer bußfertig war. Und gleichzeitig zeigt uns das Bild von David auch kein rosarotes Schönmal. Also, was ich in der Bibel lese, ist jetzt nicht so, David stärkte sich im Herrn. Ah ja, ist ja nett, Gott, dass du meine Frau und meine Kinder entführen lässt. Es ist auch halb so schlimm, Gott, dass da meine Feinde draußen stehen, das waren mal meine Freunde, jetzt wollen sie mich steinigen. Es ist auch halb so schlimm, was da gerade alles passiert in meinem Leben, aber du wirst es ja schon irgendwie machen. Das lese ich bei David nicht, so stärkte sich David nicht im Herrn. Also, wenn ich so die Psalmen lese, wir gehen heute in einen weiteren Psalm rein, dann hat David seinen Frust so ziemlich von der Seele geredet, oder? Also die Psalmen sind vieles. Das ist ein Lobpreis Gottes, das ist ein Verarbeiten seines Innerens, Angst und Wut, Verzweiflung, alles, was da im David drin ist, haut das auch raus und sagt, meine Feinde, vernichte sie. Also ihr könnt es gerne auch so als seelsorgerlich so Vergebungsprozedere machen. Ihr nehmt jemanden, stellt einen Stuhl hin und sagt, den kenne ich gar nicht leider. Gott, vernichte ihn, ich mag ihn gar nicht, Gott. Und lass dein Zorn an ihm entbrennen. Also ich zuck mal zusammen, wenn man hier Psalmen lest, hier vorne. Hab ich morgen auch schon zuckt, was kommt, wenn Martina einen Psalm liest. War Jesaja, gell? Ja, ich stelle mir den Adler auf, ja, dann gibt man Theologie minus 6 Sätzen später. Wo hast du da Ausbildung gemacht, genau. Aber versteht ihr, also der deutsche Verarbeitungsprozess, die Bibel wörtlich zu nehmen, heißt jetzt nicht, dem Feind der Tod zu wünschen, aber jemand zu vergeben kann manchmal heißen, ich lasse mal die Wut, die ich auf jemanden habe, raus, dass sie draußen ist und dass ich dann sagen kann, okay, aber ich vergebe dir und ich habe dich trotzdem lieb. Also es ist ja kein rosa-rot, es ist Stärke mich im Herrn, weil das ist ja alles toll. Der Feind ist nicht toll, dass seine Feinde über ihn triumphieren wollten. David hat seine inneren Prozesse Gott gezeigt und an uns Männer. Wir dürfen das auch tun. Ich weiß, jetzt polarisieren wir ein bisschen, machen wir Mario Barth heute Morgen. Ich habe den Eindruck, euch Frauen gelingt es ein bisschen besser, mit Gott über euren inneren Scheiß zum Schwätzen. Ja, habe ich zumindest den Eindruck. Ich weiß es nicht, können wir gern widersprechen. Aber gerade wir Männer, und da ist der David, der uns so ein Vorbild, der war ein Mann Gottes. Wollt ihr Männer nach dem Herzen Gottes werden? Dann lasst Gott rein in euer Herz und lasst euer Herz raus Gott gegenüber und sagt, ich komme nicht mehr klar mit der Situation. Ich pack's nicht mehr, Gott. Die triumphieren im Geschäft über mich. Mein Chef lacht und drum und dran. Das ist David und dazu lädt uns ein. Aber in jedem Psalm, das könnt ihr lesen, kommt eine dramatische 180-Turn-Kurve. Da kommt eine 180-Grad-Wende. Da hat David was eingebaut ist, dann sagt, stopp, David, genug, Herz ausgeschüttet, genug, deine Feinde und alles schlecht gemacht. Jetzt kehren wir um. Und dann begann sich David zu erinnern. Wie hat sich David im Herrn gestärkt? Ganz praktisch. Er hat alles ausgekotzt, was in seinem Herzen an Frust, Wut und an Gefühle da war, was in dem Augenblick über ihn kam. Und dann begann er sich zu erinnern. Und letztes Mal haben wir den Psalm 103 gehabt. Ich habe erzählt, Paula, ich feiere das, dass du da bist. Ich darf dich ja sagen, wir sind keine riesige Gemeinde heute Morgen. Das war der erste Psalm, den wir auswendig gelernt haben, gell? Genau. Preise den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wisst ihr, was nicht zu vergessen heißt, ich schreibe es auf. Das war so meine Einladung letztes Mal, Tagebuch zu führen, über das, was ihr mit Gott erlebt, mal abends hinzusitzen und zu sagen, okay, ich nehme mir 10 Minuten Zeit jeden Abend, das ist nicht viel, bevor ich ins Bett gehe, bevor ich irgendeinen Quatsch anhöre, lese, ich schreibe mir auf, was habe ich mit Gott erlebt. Und wenn du das meditierst, das habe ich mit Gott erlebt, danke Gott, dass ich das mit dir erlebt habe, danke Gott, dass ich das mit dir erlebt habe, dann wird es zu Kultur in unserem Herzen. Und dann fällt es uns leicht, an was zu erinnern, wenn wir es in unserem Herzen festhalten. Wenn ich euch noch im letzten Urlaub frage, was war ein Tolles, was habt ihr denn Gutes erlebt, fällt es einem irgendwie leicht wieder ein, weil man mittendrin war, was hast du mit Gott erlebt? Ich habe es nicht aufgeschrieben. Und deswegen einfach eine Ermutigung. Sich zu erinnern an was, das ich erlebt habe, kann ich nur, wenn ich es für mich in meinem Herzen auch festhalte und darüber meditiere und darüber nachdenke. Also wie stärke ich mich im Herrn? Das war letztes Mal der Psalm 103. Erinnert euch daran, was Gott Gutes getan hat. Und ich glaube, das hat David getan. Da steht jetzt nicht drin, wie lange er sich im Herrn gestärkt hat, bevor seine Kumpels kamen mit den Steinen, da war keine Zeitangabe drin. Vielleicht waren es nur 3 Minuten. Vielleicht hat er nur gesagt, scheiße Gott, hilf mir, du warst immer gut. Und jetzt gehe ich raus und wir klären die Situation miteinander. Vielleicht waren es auch ein paar Minuten länger. Aber seine Psalmen zeigen uns, wie er das trainiert hat als Lebensstil. Und heute gehen wir in meinen Lieblingspsalm rein. Neben den vielen anderen. Und ich habe heute Morgen schon Brian Dirksen gehört. Und wenn er wollt, das Lied gibt es vertont auf Englisch. Und er singt, How long, oh Lord, will you forget me? Herr, wie lange noch willst du mich vergessen? Das machen wir hier einen kurzen Break. Wisst ihr, das schreibt der Mann, der vom eigenen Vater auf dem Feld verlassen war. Der vom eigenen Vater auf dem Feld vergessen wurde. Der David schreibt es hier, wie lange, Herr, willst du mich noch vergessen? Vergisst du mich auch so wie mein eigener Vater auf dem Feld? Bist du der gleiche Gott? Also er geht hier einen seelischen Prozess auch durch, was in seinem eigenen Leben an Verletzungen da war. Und wir spiegeln da immer unseren Vater auf, unseren göttlichen Papa im Himmel. Und er sagt hier, für immer, wie lange willst du dich noch vor mir verbergen? Also David hat keine Mühe, Gott sogar Vorwürfe zu machen. Schon Todsünde, oder? Er traut sich das. Er traut sich, Gott zu sagen, willst du dich immer noch vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange darf noch mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Wir sehen hier auch eine depressive Seite vom David. Ach Gott, lass mich doch in Todesschlaf schlafen, weißt du, es ist genug. Meine Augen, oh. Hey komm Gott, ich möchte wieder leuchten in den Augen. Ich möchte wieder Leben und Hoffnung spüren. Das steckt hier drin, da sehen wir schon den ersten Turn in seinem Gebet von wie lange noch zu, Herr, jetzt aber, ist Zeit. Gib mir Mut, lass mich auffahren wie Adler. Ja, kann der auch den Jesaja schon. Und dann, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke, bewahr mich davor, dass ich jetzt aufgebe. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Und meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Also wir sehen hier im ersten Teil von dem Psalm eine tiefe innere Aufarbeitung dessen, was David gerade durchmacht. Und er geht in eine Kommunikation, die uns ein Vorbild ist, dass wir mit Gott genauso reden dürfen. Gott weiß es sowieso, wenn man ihn im Herzen anklagt. Ob wir es jetzt sagen oder nicht, macht das Ganze nicht besser oder schlechter. Aber mal den Deckel aufmachen und den Frust rauslassen, Gott hält es aus. Gott hält es echt aus. Wie lange wir es aushalten, wenn wir es nicht tun, bis es zur Bitterkeit in uns wird und wir sagen irgendwann, Gott, weißt du was, du kannst mich mal, die Gefahr ist viel größer, dass wenn wir es nicht rauslassen, dass wir innerlich bitter werden und aus Enttäuschung unseren Glauben aufgeben. Und dann sehen wir den U-Turn vom David. Das ist ja nicht der ganze Psalm, aber 80%. Gott sei Dank geht der Psalm weiter, weil jetzt kommt das Entscheidende. Meine Einladung heute, wie wir uns in Gott, dem Herrn, stärken können. An was stärke ich mich denn? Das eine waren die Erinnerungen und jetzt kommt das Wesen Gottes. Er sagt hier, der David, doch, aber, egal was ich jetzt gerade alles gesagt habe, Gott, ich entscheide mich. Ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Und mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Und das sehen wir in ganz viele Psalmen. Psalm 13 ist hier so mein Paradebeispiel, weil er nicht so ewig lang ist wie manch anderer. Und in der Kürze des Psalms genau die zwei Dinge aufzeigt, wozu er uns einlädt. In dem Augenblick seiner größten Herausforderung entscheidet er sich, sich im Herrn zu stärken. Und ich glaube, er hat sich darin gestärkt, dass er weiß, wie gütig dieser Gott ist. Das hat er sein Leben lang erlebt. Und manchmal überrennen uns Gefühle in Situationen, wo alles über uns reinbricht. Und wir geben ja immer den Tipp, und ihr wisst es alle, trifft in emotionalen Achterbahnfahrten keine wichtige Entscheidung. Sondern David hat hier eins gemacht. Er war Herr über seine Gefühle. Er hat gesagt, okay, ich lasse mal alles raus und jetzt sortiere ich mich. Und jetzt entscheide ich mich. Gott, ich vertraue deiner Güte. Ich vertraue deiner Güte. Ich habe die mein Leben lang erlebt. Da war viel, viel Schwieriges dabei. Und ich entscheide mich, dir ein Lied zu singen heute Morgen. Und manchmal ist es wirklich paradox, aber die beste Idee, nachdem ihr den Frust rauslassen habt, Gott ein Lied zu singen. Vielleicht einen Psalm zu nehmen, ihn zu lesen, ist ja auch fast wie singen. Aber zu entscheiden, ich bleibe in Verbindung mit der Güte Gottes. Kommt da nochmal was? Nee. Ich bleibe in Verbindung mit der Güte Gottes. Das ist mein Tipp heute, wie kann ich mich im Herrn stärken. Fokussiere dich auf die Güte Gottes und nicht auf das Problem. Bleib in Verbindung mit der Güte Gottes und nicht mit deinen Enttäuschungen. Fokussiere dich im Augenblick, wo es so, so schwierig wird, auf die Güte Gottes. Und das Wort Güte, kommen wir gleich drauf, was es bedeutet, das kommt in seinen Psalmen 65 Mal vor. Also das war nicht so, in dem Psalm halt hier, sondern das hat David beschäftigt durch und durch. Die Güte Gottes war in seinem Herzen. Das war das, was ihm wichtig war. Und wie kam er da drauf? David hatte bloß das Alte Testament, das, was vor ihm lag. Wie kommt er drauf, dass Gott gütig ist? Wie können wir von Gottes Güte singen heute Morgen? Und da gab es einen Mose. Und Mose, dem Volk Israel angeführt. Und der Mose hatte einen Wunsch, ein total unverschämter Wunsch. Der hat gesagt, Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat dann gesagt, also okay Mose, du bist 3 Hierarchiestufe unter mir. Also meine Herrlichkeit zu sehen, das übersteigt so ein bisschen. Ah nee, gut, ich habe dich eingesetzt als Führer von Israel. Nee, also Mose hat einen tiefen Wunsch, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Und Gott wusste aber, wenn Mose meine Herrlichkeit sieht, dann wird er sterben. Und dann hat er zu Mose gesagt, weißt du was, gehst mal in so eine Felsspalte und ich ziehe an dir vorüber und werde dir meine Herrlichkeit zeigen. Und als Antwort auf die Herrlichkeit Gottes hat sich Gott Mose mit seinem Namen vorgestellt. Ich finde es dramatisch. Wisst ihr, Mose wurde auch Freund Gottes genannt. Und weil er Freund Gottes war vom Herzen her, hat Gott seinen Wunsch gesehen. Und da lesen wir in 2. Mose 34, Vers 6, da lesen wir Folgendes. Gott aber, er zog an Mose vorüber. Also Gott kam, zog an Mose vorüber und dann sagte Gott von sich aus, der Herr bin ich, der Herr, ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Güte und Treue. So stellt sich Gott dem Mose vor, dass er unter Zeit des Gesetzes auch mit Strafe und mit anderen Dingen gekommen ist, weil er ein heiliger Gott ist. Das steht außer Zweifel. Und das Gute ist ja, wir haben es gerade in der Kleingruppe, dass wir durch diesen neuen Bund von Jesus in einem völlig anderen Beziehungsverhältnis zu Gott stehen, wie damals das Volk Israel. Selbst David war irgendwo ja dazwischen und Mose durfte die Herrlichkeit Gottes sehen. Und was ist die Herrlichkeit Gottes? Die Antwort von Gott war sein Name. Ich bin barmherzig und gnädig, geduldig und reich an Güte und Treue. Und ich glaube, das war David in Erinnerung, als er sich im Herrn stärkte, als er über die Güte Gottes seine Psalmen schrieb, weil er wusste, Gott ist auch in dieser bescheidenen Situation gütig und er ist bei mir. Und jetzt haben wir dieses Wort Güte so als Wortcontainer. Und ich möchte dennoch auflösen für uns. Weil uns in der Güte Gottes zu stärken, mit ihr in Verbindung zu sein, ist es ja wichtig, was ist denn überhaupt die Güte Gottes? Und es gibt einen Begriff, Chesed, vom Urtext her. Und der beschreibt diese Güte Gottes. Und das heißt, für uns, die Güte Gottes ist im Endeffekt die Gnade Gottes, die unverdiente Gunst, seine liebevolle Zuwendung. Es bedeutet eine treue, verlässliche Liebe. Und es ist so wichtig, die wir nicht bekommen, weil wir gute Dinge tun, sondern die im Wesen Gottes verankert ist. Die Güte Gottes ist in seinem Wesen verankert und deswegen ist sie uns so sicher. Weil wenn Christus in uns wohnt und wir Beziehung zu ihm haben, dann ist die Güte Gottes für uns ein Geschenk, das immer da ist. Und dann verstehen wir auch, wenn der David schreibt im Psalm 136, denn seine Chesed, seine Güte, währet ewig. Sie ist nichts, was heute mal da ist und morgen weg ist. Seine Güte ist nichts, was mit meinem Verhalten ihn reduzieren könnte oder ich durch mein Verhalten vergrößern könnte. Seine Güte ist sein Wesen. Und mir tut es so gut, dass ich weiß, auch wenn ich mal einen riesen Bock gebaut habe, dass seine Güte deswegen nicht aufhört. Und ich habe bei mir festgestellt, es gibt manchmal so kritische Momente, so ein critical moment, wo diese Güte Gottes in Zweifel kommt. Also Peter, wenn du das erlebst, dann glaubst du wirklich noch, dass Gott gut ist? Dass Gott gütig ist? Kannst du dir immer noch dran festhalten, dass Gott wirklich gütig ist in so einem kritischen Moment? Und wenn Zweifel an der Güte Gottes in unser Leben kommt, dann ist unser Glaube grundsätzlich in Gefahr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn der Zweifel an der Güte Gottes in unser Leben kommt, dann ist unser Glaube grundsätzlich in Gefahr. Dann steht er grundsätzlich auf einem ganz wackeligen Fundament. Und deshalb ist mir auch das Thema heute Morgen so wichtig, dass wir die Verbindung zur Güte Gottes nie verlieren, dass Enttäuschung über einem Gebet, das vielleicht nicht erhört wurde, nicht unseren Glaube an die Güte Gottes erschüttert. Ich weiß nicht, wo ihr vielleicht gerade steht, in welchem kritischen Moment, dass du gerade bist, wo du denkst, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ist Gott wirklich gut in seinem Wesen? Ist er doch irgendwie dieser strafende Richter, der sich dran freut, wenn es mich mal auf die Nase fällt? Ist Gott das nicht doch wirklich? So die Stimme von der Schlange, Paradies, ist Gott wirklich gut? Oder hält er dir irgendwas vor, weil er es dir nicht gönnt? Vielleicht ist eine Krankheit, für die du schon lange betest und du bist an einem kritischen Moment, wo du denkst, was war's Gott, die Schnauze voll von dir. Vielleicht ist ein beruflicher Aspekt, völlige Herausforderung, wo du denkst, Gott, beruflicher Alltag, ich habe den Eindruck, den interessiert dich überhaupt nicht. Vielleicht beziehungstechnisch bist du in einer riesen Katastrophe gerade drin und denkst, okay Gott, bist wirklich gut? Und David möchte uns alle heute Morgen einladen. Vielleicht auch in der Gemeinde, wo du denkst, oh, die offene Tür, also naja, habe ein bisschen Auswahl jetzt. Früher in Korinth gab es keine weitere Gemeinde, da musste ich halt dort bleiben. Heute haben wir vielerlei Möglichkeiten. Vielleicht tatsächlich so und denkst gerade, oh, meinem Dienst, hey, ich bin an einem Punkt, wo ich nicht mehr mag, nicht mehr will und nicht mehr kann. So ein kritischer Moment und dann lädt uns David heute Morgen ein und dann kommen wir auch schon auf die Zielgerade. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Vielleicht ist heute Morgen der Punkt, wo du für dich entscheiden kannst, okay, das ist mein Psalm, vielleicht für die nächsten Tage. Doch ich will auf die Güte Gottes vertrauen. Ich will jubeln über meine Rettung, auch wenn ich sie vielleicht gerade nicht sehe. Ich entscheide mich heute Morgen, dem Herrn ein Lied zu singen, so paradox es sich vielleicht anhört, damit ich meine Gefühle wieder in die richtige Richtung fokussiere. Ja? Und das tut der David. Lobe den Herrn, meine Seele. Er nimmt seine Seele an die Hand. Er fokussiert den Blick wieder auf die Güte, auf das Wesen Gottes. Über die Größe Gottes, da werde ich nächstes Mal predigen. Aber alles in seinem Psalmen dient dazu, dem David, dass er seinen Fokus wieder auf das Wesen Gottes richtet. Weil er dann weiß, wenn das passiert, dann ist kein Moment zu kritisch, als dass Gott ihn nicht rumreißen kann. Amen. Wir haben uns noch zwei Tipps mit dabei. Ich weiß, kontrovers diskutiert die Hütte. Es gibt für mich kein besseres Buch und kein besserer Film, wo das darstellt, ist Gott wirklich gut? Wo sich jemand traut, im Gespräch mit diesem Gott zu sagen, ist Gott wirklich gut? Ich weiß, es ist kontrovers diskutiert, Gott ist als afroamerikanische Frau dargestellt, haben manche ein Thema damit, kann ich verstehen und stehen lassen, aber es gibt keinen Autor, der es wagt, in Dialoge mit Gott in Frage zu stellen, ob er wirklich gut ist, wenn sein Kind, das vergewaltigt und umgebracht wurde, ob er Gott wirklich noch gut ist, ob er der Gott ist, der zur Seite steht, wie er es eigentlich versprochen hat. Da traut sich mal jemand in einem Buch, das zu verarbeiten, um dann an der Botschaft zu sein, dass Gott auch aus den schlimmsten Tragödien was Gutes erwachsen lassen kann. Könnt ihr bedenken, wie ihr das möchtet. Und ich weiß, in Reading ist gerade Skandal mit Propheten, die alles Mögliche Falsches getan haben. Es ändert mein Herz für dieses Buch trotzdem nicht, dass Gott gut ist, wo es um die Güte Gottes geht. Möchte euch einfach einladen, euch damit zu beschäftigen, mit eurer eigenen Frage auseinanderzusetzen. Mit dem, was ich erlebt habe, ist Gott wirklich gut? Bin ich in Verbindung mit seiner Güte? Dass ich im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen kann. Und das geht's mir. Erinnert euch noch an den Satz, dass es um Reife geht, dass ich im richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen kann. Ich ende mit dem Psalm 119. Da schreibt er, noch vor dem Morgengrauen flehe ich um Hilfe und setze meine Hoffnung auf dein Wort. Nachts liege ich mit offenen Augen wach und sinne über das, was du sagst. Das war das Leben von David. Ihn bewegte die Güte Gottes von morgens bis abends. Ihn bewegte das, was er mit Gott erlebt hat, auch bei Nacht. Er denkt bei Nacht über Gott nach. Also wenn er Albträume hat, dann wacht er auf, macht das Licht an und denkt dann über die Güte Gottes nach. Ja? Also wie konnte David im entscheidenden Augenblick das Richtige tun? Weil er ständig in der Verbindung war mit Gottes Wesen. Mit seiner Güte, mit seiner Größe und mit dem, was er im Leben von David schon alles getan hat. Ja, ich würde noch mit uns beten. Bernd, du kannst schon gerne nach vorne kommen. Vater, manchmal schmecke ich nur einen Teil davon, von deiner Güte.
von deiner Treue, von deiner Barmherzigkeit und von deiner Größe. Manchmal schmecke ich nur einen Ansatz daran, was es heißt, dass du ein gütiger Gott bist, dessen Liebe mir zugewandt ist, bedingungslos. Dessen Treue mir zugewandt ist, bedingungslos. Und ich bete, dass du uns heute Morgen durch deinen Geist einen Zugang schaffst zu deinem Wesen, wie wir ihn vielleicht bislang noch nie hatten. Dass du uns einen Zugang schaffst zu dem, wie du bist. Nämlich gütig und treu. Auch in Situationen, wo es wie beim David hochkritisch ist. Wo ich und mir vielleicht Gefahr laufen, in einer Situation eine falsche Entscheidung zu treffen, weil wir emotional so aufgewühlt sind. Und dann lädst du uns heute Morgen ein, in die Ruhe zu kommen, mal alles rauszulassen aus dem Herzen, was an Frust und Ängste da ist, um zu entscheiden, doch ich will vertrauen auf die Güte des Herrn. Ich will vertrauen auf die Treue Gottes und darauf, dass er jede Situation wenden und ändern kann. Papa, ich entscheide mich heute Morgen und ich lade uns alle dazu ein. Ich stärke mich in dir, meinem Herrn. Ich stärke mich in dir, Vater, meinem Gott. Ich stärke mich in dir, in deinem Wesen. Du bist unerschütterlich gut. Du bist allmächtig, der Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und du stehst hinter mir wie ein Mann. Du bist der Gott, der mich ins Leben gerufen hat und der Ja gesagt hat zu mir. Und deshalb sage ich Ja zu meinem Leben. Auch wenn ihr vielleicht gerade denkt, lass mich doch einschlafen und im Paradies wieder aufwachen, wo es keine Probleme mehr gibt. Danke, dass du der Gott bist, der Ja sagt zu dem, dass wir hier sind. Und dass wir geschaffen sind für diese Zeit, genau in dieser Zeit, für diese Zeit, Herr. Dass du uns berufst und befähigst, wie David, ein König und ein Priester zu sein, der einlädt in die Beziehung zu dir. Danke, Papa, dass egal wie groß die Enttäuschung gerade in unseren Herzen ist, dass du ermutigst heute Morgen und sagst, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Und wenn du durch Todestäler gehst, wo Todesschatten dich umringen, dass wir wie David sagen, aber du führst mich da raus. Der Herr ist bei mir. Er führt mich an den Tisch inmitten des Angesichts meiner Feinde. Er schenkt mir voll ein. Er gibt mir Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Vater, danke, dass wir uns selber wirklich ermutigen können durch dein Wort. Und ich segne uns mit dieser Ermutigung, dass unser Vater seiner Güte und Treue uns niemals verlässt und gerade in den schwersten Momenten uns trägt. Amen.